vorsetzen und sagen kann, Servus und Grüß Gott. Das ist zwar am Ende, aber vielleicht schneidet es ja am Anfang hin und hat mir das Servus und Grüß Gott am Anfang.
So. So, jetzt muss ich mich nicht mehr selber hören. Herrlich. Ja, heute ist wieder mal was Besonderes. Mal wieder sind wir viel zu spät dran. Und mit wir meine ich mich in Vertretung für beide von uns. Denn wir werden erst nach offiziellem Release-Termin quasi. Der große zweiwöchentliche Release, Quatsch und Gelaber, kommt mal wieder zu spät. Ihr verpasst keine Folge, also es fällt nicht einfach eine Folge aus. Dafür stehen wir mit unserem mittelmäßigen Namen. Aber sie wird euren Gehörgang leider erst etwas später verwöhnen. Wir haben aber in emsigen Meetings haben wir jetzt festgestellt, nein, so geht das nicht. Wir haben Verantwortung für mindestens 15 Leute alle zwei Wochen. Die erwarten Show und wir liefern Show. Und deswegen sitze ich heute alleine hier, um euch die Wartezeit ein bisschen zu versüßen. Und dann nehmen wir am Sonntag, ich glaube, wir haben Sonntag gesagt, dann die neue vollumfängliche Podcast-Folge auf. Also das ist jetzt quasi Folge, jetzt muss ich mal kurz gucken, auf jeden Fall 0,5, weil 0,5 ist immer wichtig, dann wirkt das so official 18,5. Also sind jetzt noch zwei Folgen bis zum nächsten großen Jubiläum. 20 Jahre erfolgreiche Geschichte. Und wir widmen uns heute, weil jetzt kann ich ja frei über das reden, worüber ich schon immer reden wollte. Und wir haben es, glaube ich, vor hunderten Folgen mal angekündigt. Ich sitze hier zu Tisch mit Buch, Bildungsbürger, der ich bin, und rede heute mit euch über das Buch Schwein gehabt von Gerhard Wagner. Ist immer schwierig, wenn so Leute, die sich mit dem Mittelalter befassen, auch noch Wagner heißen. Naja, Redewendungen des Mittelalters. Und das ist in verschiedene Kapitel eingeteilt. Einmal Ritterliches. Kapitel 1, Ritterliches, da werden wir uns was rausnehmen. Dann haben wir hier Kapitel 2, Gerichtliches, Kapitel 3, Historisches, Kapitel 4, Kirchliches. Das könnte schwierig werden. Und Kapitel 5, Gewerbliches und natürlich auch noch Kapitel 6, Öffentliches. Und jetzt, wenn man die Seite umsteckt, dann stellt man auch noch fest, dass es Kapitel 7, Häusliches gibt. Aus diesen Kapiteln werde ich mir jetzt mehr oder weniger random, zufällig heißt das, für die nicht so in Englisch Bewanderten von euch, ein Sprichwort raussetzen. Und eins ist mir quasi direkt ins Auge gestochen. Und das ist natürlich das Schäferstündchen. So, und wir fangen jetzt einfach an, weil wir haben keine Zeit zu verlieren. Es gibt natürlich auch heute wieder, trotz dieser ganzen Besonderheiten, gibt es natürlich noch das unnütze Wissen wie jede Folge. Nicht Woche, jede Folge. Jetzt fangen wir aber an, weil wir haben jetzt endlich mal Zeit für Qualitätscontent hier. Jetzt müssen wir nicht wieder dumm rumlabern, jetzt geht's hier mal wirklich ans Eingemachte. Also, das Schäferstündchen. So, trauliches Beisammensein von Verliebten. Bei einem Schäferstündchen ist in der Regel kein Schäfer anwesend. Das beschreibt mein Leben ziemlich gut. Dieser merkwürdige Ausdruck kommt aus Frankreich. Hier entwickelte sich im Barock, mehr noch im Rokoko, an den Fürstenhöfen ein überfeines Zeremoniell. Wie meist bei Übertreibungen entstand eine Bewegung, die das genaue Gegenteil propagierte. Es wurde nun eine naturnahe Lebensweise idealisiert, die man, wohl weil es dort nicht so schmutzig zuging wie auf dem Bauernhof, beim Schäfer fand. Hier war die Welt noch in Ordnung. Und die Arbeit dieses Berufsstandes, den ganzen Tag den Schäfchen beim Grasen zuschauen, schien nicht so mühselig. Punkt, übrigens. Naja, es entwickelte sich die sogenannte bukolische Dichtung und es wurden, nach dem lateinischen Wort Pastor für Hirte, Pastoralen komponiert. Man stellte mit einigen Schafen als Statisten Schäferszenen im Park nach und benahm sich in ländlicher Idylle möglichst ungezwungen, wobei natürlich Schäferinnen dazugehörten. So. Weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Habe ich mir jetzt irgendwie mehr erwartet? Jetzt habe ich noch einen. Den habe ich eben auch schon gesehen, als ich mal so kurz in stundenlanger Vorbereitung mal so schnell 5 Minuten durch das Büchlein geblättert habe. Heute ist wieder ganz schlimm mit CH und SCH. Wo ist das denn? Ach, das war gar nicht bei Gerichtliches. Naja. Dann nehmen wir halt einfach das, nämlich das, was ich gerade tue, im Versuch, diese Podcast-Folge alleine zu bewerkstelligen. Ist aus dem Kapitel 2 Gerichtliches. Auf keinen grünen Zweig kommen, erfolglos sein. Wie beim Stichwort Besitzen erläutert, waren im Mittelalter symbolische Handlungen wichtig, die einen rechtlichen Vorgang gültig machten. Diese Handlungen standen meist in einem metaphorischen Zusammenhang mit dem betreffenden Akt. So wurde beim Landverkauf die Übergabe des Grundstücks durch eine Überreichung eines grünen Zweigs, der in eine Erdscholle vom verkauften Boden gesteckt war, vom Besitzer zum Erwerber begleitet. Wer also auf keinen grünen Zweig kam, hatte keinen Grund und Boden, war kein freier Bauer, sondern ein landloser Tagelöhner. Naja, gut. Wissen wir auf jeden Fall jetzt, warum man auf keinen grünen Zweig kommt? Kapitel 3, Historisches. So, ein Begriff, den wahrscheinlich, oder eine Redewendung, die ein paar Leute, die diesen Podcast hören, eher damit befassen sollten oder zumindest wissen sollten, wofür das eigentlich steht. So, über die Wupper gehen, sterben, bankrott gehen, verschwinden. Für diese Redewendung gibt es mehrere plausible Erklärungen, in denen immer der kleine Nebenfluss des Rheins eine Rolle spielt. Die tödlichen Varianten in einem Dorf in Wuppertal, im Wuppertal, nicht in Wuppertal, sondern im Wuppertal, einem späteren Stadtteil der bekanntlich erst 1929 gegründeten gleichnamigen Stadt, lag früher ein Friedhof am anderen Flussufer, den der Leichenzug nur erreichen konnte, wenn er über die Wupper ging. In einem anderen Stadtteil lagen das Gefängnis und der Galgen auf unterschiedlichen Ufern. Die Todeskandidaten mussten zu ihrer Hinrichtung über die Wupper gehen. Die am wenigsten morbide Deutung der Redensart bietet auch die Erklärung dafür, warum sich die Redewendung so überregional verbreitet hat. Die östliche Wupper bildete vor 300 Jahren die Grenze zwischen der Grafschaft Mark und dem Herzogtum Berg. Das mal einfallsreiche Namen. Im 18. Jahrhundert erfolgten in der Mark Zwangsrekrutierungen durch den preußischen Soldatenkönig, denen sich junge Männer entzogen, indem sie über die Wupper gingen, nämlich ins nahe bergische Exil.
Na?
Das ist ja wirklich hervorragend. Herrlich ist das. Jetzt sind wir auch schon bei Kirchliches. Das wird wundervoll. Dafür nehmen wir was, was wir häufig mit unserer Podcast-Aufnahme machen. Nämlich etwas auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben. Auf einen unbestimmten fernen Zeitpunkt vertrösten. Früher wurden die Kalendertage nicht wie heute 11. November, 24. Juni oder 17. März genannt, sondern ganz selbstverständlich mit dem Namenstag eines Heiligen. Also Martini, Espresso Martini zum Beispiel auch, Johannes oder Gertrudis. Gertrudis, klassisch kennt man, die heilige Gertrudis. Allen geläufig ist der 31. Dezember, der noch heute bekannter ist unter dem Namen Silvester. Jetzt wisst ihr auch endlich, wie man den 31. Dezember nennt. Auch der Name eines Heiligen, der dritte Tag nach Petri, war also zum Beispiel der 25. Februar. Gleichzeitig machte man sich schon früh einen Spaß, leere, langweilige Ausdrücke wie nichts, nirgends oder niemals zu umschreiben. Gerade die farblose Zeitangabe nie reizte dazu, sie zu variieren, indem man Ausdrücke bildete, die paradox sind. An Pflaumenpfingsten oder an Mai-Ostern. Oder man sagte, wenn Ostern und Pfingsten auf einen Tag fallen. Das ist ja... Kreativität wird in Deutschland einfach groß geschrieben. Da muss man jetzt mal ehrlich sein. Das ist ja, man könnte sagen, genial. Gern ironisierte man in diesem Zusammenhang auch den heiligen Kalender und schuf einen neuen, ganz unwahrscheinlichen Namenstag, den des heiligen Nimmerlein.
Also die Fakten sind ja wirklich bahnbrechend.
Kapitel 5 Gewerbliches, ja. Und ich habe einen Begriff gefunden, eine Redewendung, die heute noch von sogenannten, ja, von Boomern wird das einfach noch, was sollen wir jetzt hier, ne? Also Boomer sagen das heute noch. Und diese Redewendung lautet wie folgt: Das schlägt dem Fass den Boden aus. Das treibt die Frechheit auf die Spitze. Dieser Ausruf der Entrüstung geht natürlich auf die Weinfässer zurück. Wie sollte es in Deutschland auch anders sein? Erstmal Alkohol. Die bekanntlich aus den Dauben, den Reifen, die Dauben zusammenhalten, dem Boden und dem Deckel bestehen. So, bei der ziemlich schwierigen Arbeit des Zusammenfügens der Einzelteile, die ja alle genau passen mussten, damit das Fass dicht war, musste an manchen Stellen auch Gewalt angewendet werden. Wenn dann der Küfer, Fassbinder, Böttcher oder Büttner, je nach Region, die Fassreifen zu stark aufschlug, konnte es passieren, dass der Boden heraussprang und die Arbeit von vorn beginnen musste. Für die Entstehung der Redewendung verdächtiger ist aber eine andere Herleitung. Wenn auf dem Weinmarkt festgestellt wurde, dass ein dreister Weinhändler gepanschten oder ungenießbaren Wein anbot, wurde dem Betreffenden in der Regel auf der Seite liegenden Fass vom Marktvogt oder dem Schultheiß der Boden ausgeschlagen, so dass der Wein abfloss und nicht mehr verkauft werden konnte. Reinheitsgebot war schon immer wichtig. Haben wir jetzt gelernt? Was uns das bringt, weiß ich nicht. Da machen wir doch direkt weiter in der Riege. bei Kapitel 5 öffentlich ist. Und zwar von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Zwei Berufsstände im Mittelalter hatten zu tuten und zu blasen. Der Hirte, der einer der untersten Berufsgruppen angehörte, benutzte ein Horn, um das Weidevieh zu locken. Und der Nachtwächter verwendete ebenfalls ein Blasinstrument für die regelmäßigen Signale vom Turm oder den Alarm bei Gefahren wie Feuer oder Bedrohung für die Stadtbevölkerung von außen. Beide Tätigkeiten bedurften keiner besonderen Fähigkeiten. Man musste nur die Augen offen halten und ein Horn blasen können. Wer nicht einmal zu diesen Aufgaben fähig war, macht heute einen Podcast, gab es damals aber noch nicht, musste besonders dumm sein. Eine andere Herangehensweise nennt den Lebenswandel des Nachtwächters als Ursache für die Redewendung, denn diese Leute waren berufsbedingt tagsüber meist übermüdet und deshalb begriffsstutzig bzw. etwas langsam. Die Redensart ist jedenfalls schon seit dem 16. Jahrhundert nachgewiesen, aber möglicherweise auch wesentlich älter und hat sich echt gut gehalten, traurigerweise. So, und dann kommen wir noch zu Häusliches oder Häuslichem. Und etwas, was ihr jetzt bitte in den Kommentaren zu dieser Folge machen könntet, nämlich Süßholz raspeln, bisschen schmeicheln, bisschen Komplimente machen, freue ich mich. Wir uns auch. Ne? Zucker war im Mittelalter ein seltenes Luxusgewürz der Reichen, ähnlich wie Salz und Pfeffer. Das gemeine Volk verwendete Honig zum Süßen. Dabei war es bis ins Mittelalter nicht so einfach, schmerzlos an diesen Rohstoff ranzukommen. Erst im 14. Jahrhundert wurde die Honiggewinnung professioneller betrieben. 1747 wurde die Zuckerrübe als Lieferant entdeckt. Ab 1801 wurde Zucker fabrikmäßig produziert und stand nun billig und in jeder Menge zur Verfügung. Und was schenkte der Galan, was auch immer das ist, der Umworbene im Mittelalter? Er schabte oder raspelte den zuckerhaltigen Wurzelstock des spanischen Süßholzes, um seiner Süßen, ein Geschenk zu machen, dem sie nicht widerstehen konnte. Unvorstellbar, heute eine Dame mit Süßem rumzukriegen? Fragezeichen steht hier, ne? Und was ist mit der... Also steht ja so, aber was ist mit der längsten Praline der Welt aus der Werbung?
Naja.
Gut. Bin meiner Pflicht, hab meiner Schuldigkeit, ne, Dings hier, war wichtig, habe ich gemacht. Jetzt kommt dann gleich noch das unnütze Wissen des Tages, weil davon hatten wir heute noch nicht genug.
So, ein bisschen komisch, alle vom Mikro zum Sitzen und aufzunehmen. Aber natürlich, für unsere treuen Zuhörer, geben wir nur das Beste. Kann ja Hochdeutsch, Quatsch. Kann ja einfach ein Dialekt reden, was sehr wurscht ist. Das ist es, wenn man den ganzen Tag arbeitet und dann immer Hochdeutsch redet. Und bei Sprachnachrichten passiert es mir so richtig oft, dass ich aus Versehen einen falschen, entweder einen Dialekt auffange, wenn ich Dialekt auffange brauche, weil ich mich leider sonst nicht verstehe, oder dann Hochdeutsch redet, wo ich weiß, eigentlich hatten die mir leider einen Dialekt auffange und dann hey, muss ich mich mal erst mal korrigieren. Aber ja, ich kann ja im Dialekt reden und keine Ahnung, was jetzt der andere verzeiht hat, wie die heutige Folge aufgebaut ist oder zustande kommt. Da wir es ein bisschen versiemelt haben, die Folge pünktlich aufzunehmen, macht man jetzt gerade eine getrennte Aufnahme. Und ich lese das unnütze Wissen vor. Die Zahl, wo ich heute vorlese, ist die 913. Aus den unnützen Wissen ist in der Kategorie Geschichte und Vergangenes. Und zwar, Schnupfen galt bei den alten Griechen als Zeichen dafür, dass sich zu viel Müll im Kopf angesammelt hat. Weil ich es angesammelt habe, jetzt nicht gelesen. Aber super witziger Gedankengang zu sagen, dass wenn man Schnupfen hat, also der ganze Rotz, der wo sich in der Nase aussammelt, der muss einfach raus. Dass das so nach dem Motto ist, man hat einfach zu viel Schmarrn im Kopf. Ich glaube, jeder kennt es mal, wenn man einfach zu viel Gedanken im Kopf hat und man denkt sich, boah, es muss jetzt einfach mehr raus. Dass es dann über Schnupfen passiert. Schnupfen hat man ja schnell mal und ist eigentlich nicht das, was man gern hat. Ist aber richtig ätzend, wenn man Schnupfen hat. Vor allem, wenn dann die Nase schon so wird vom ganzen Schneizen. Aber wenn es so war, dass dann wenigstens alle ganze Gedankenmüll aus dem Kopf rauskam, dann war es eigentlich richtig cool. Dann war so ein gelegentlicher Schnupfen eigentlich einmal ganz praktisch. Schaut das eigentlich dann nicht so ist. Das ist das unnütze Wissen aus dieser kurzen Folge, Heint. Gern kommentieren, rückmelden, welche Zahl als nächstes vorgelesen werden soll. Dann können wir das dann bei der eigentlichen Folge Quatsch und Gelaber natürlich mit berücksichtigen. Hoffentlich werden wir zukünftig ein bisschen zuverlässiger mit den Aufnahmen. Das haut er aktuell nie so gut hin. Aber das wird schon werden. Kann ich nur irgendeinen Monolog halten? Bin eine richtig schlechterin im Monolog zum Halten. Das ist nicht so meine Stärke. Das ist das gleiche. Boah, leck. Ich hasse ja die Sätze, wenn Leute so einherkommen. Boah, verzeih mir und schwank aus deiner Jugend. Alter, also ich finde das Smalltalk schon richtig schlimm. Das ist so richtig unnötiges, oberflächliches Gelaber. Mag ich gar nicht da. Also wenn man sich unterhalten möchte, dann entweder richtig oder gar nicht, das ist mein Motto. Also allgemein befühlsam, entweder ganz oder gar nicht. Dazwischen ist Wischiwaschi furchtbar. Aber dann, wenn dann so der Satz kommt, verzeih mir, dann schwankt aus deiner Jugend, wenn dann so peinliche Stille gerade ist bei so Gruppen, denke ich mir so, was will ich denn jetzt da verzeihen? Mein erster Gedanke ist immer, meine Jugend war jetzt nicht so spannend. Wenn ich dann so lor bin und darüber nachdenke, immer so, eigentlich habe ich schon viel gemacht und viel erlebt. Aber wenn mit so einer Vorlage, vor allem erstmal gar nichts ein. Da wüsste ich nie, was ich verzeihen kann. Ich bin ja keine gute Geschichtenerzählerin. Also ich könnte jetzt nicht aus dem Stegreif irgendeine coole Geschichte verzeihen. Manche Leute kennen das E-Cars nicht. Aber was ich dir verzeihen kann, ich kann nur andere Podcast-Empfehlungen geben für die Generation, wo wir sind. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Generation wir sind, aber es ist ja wurscht. Die Podcast-Empfehlung Stars, unsere Kindheit, glaube ich, heißt die. Richtig cool. Geht es auch um Peter Lustig. Und ganz lustig, wenn wir jetzt die ganzen Peter Lustig-Folgen, die sind ja alle bei ZDF. Das ist ja der Vorteil, wenn es von den öffentlichen Rundfunksachen sind, kann man sich die ganzen Peter Lustig-Folgen anschauen. Das ist ja schon cool. Also ich finde es halt schon cool, welche Sachen der da so verzeiht. Beziehungsweise welche Sachen der einem erklärt. Also wenn man mal nicht weiß, was man anschauen soll, so eine Folge Peter Lustig, Löwenzahn geht immer. Vor allem die ganz Eule, sind eigentlich ganz lustig, wie sich das so verändert hat über den Lauf der Zeit. Und auch die Themen, die sind zum Teil, Gott, die waren jetzt nicht so spannend. Das erste ist, wie er in den Bauwagen eingezogen ist. Das habe ich auch nicht gewusst, wie das zustande gekommen ist. Die zweite, also ja, weiß ich schon gar nicht mehr. So aufmerksam bin ich dabei. Die letzte Folge, wo ich angeschaut habe, da ist um die Nacht gegangen. Da hat er erkundet, was so alles in der Nacht passiert. Diese tollen Serien. Also es sind so Themen, die kann man sich eigentlich immer wieder mal so häppchenweise einfach anschauen. Für die guten alten Zeiten. Das ist einfach mal reizend zum Ziehen. Ich mache mir jetzt fürs Fitnessstudio, gehe jetzt ein bisschen pumpen. Viel Spaß beim Ohren, keine Ahnung, was das wird. Ich habe keine Ahnung, was da vorgeredet worden ist bei dieser Tonaufnahme. Ich weiß nicht, was von mir reinkommt, welche Schnipseln da die Chance haben, in das Ranking dieser Folge zu kommen. Ich gehe jetzt auf zum Reden, besser wird es hinten einmal.
Bis Montag. Das kann ich so oft machen, wie ich will. So, tschüss.